Lobpreis Tacheles. Ein Podcast über Lobpreismusik in Deutschland. Von Norbert Meyer und Stefan H. Gosch.
Hallo ihr Lieben. So, es ist wieder soweit. Lobpreis Tacheles. Podcast, Folge 4823.
Hallo.
Wir sind heute hier zusammengekommen, um über ein Thema zu sprechen, was aktuell gerade relativ prominent besprochen wird. Und als mich das so erreichte in unserem schönen Ostwestfalen, hat es mich tatsächlich thematisch sehr schnell angesprungen. Und zwar ist es so die Frage, was wird eigentlich aus unserer christlichen musikalischen Kulturlandschaft? Was wird eigentlich aus den Leuten, die Gott begabt und beruft in so eine christliche Musikarbeit, die das studiert haben, die das hochprofessionell anbieten und abliefern können? Und wo haben diese Menschen überhaupt noch Gelegenheiten, das, was ihnen Gott anvertraut hat, überhaupt noch an die Frau oder an den Mann zu bringen? Und wie steht es mit unserer eigenen Bereitschaft, diese Form von Kultur zu unterstützen und dem ein Forum zu bieten? Und da gibt es so bestimmte aktuelle Entwicklungen. Der liebe Arne Kopfermann hat dazu am 8.1. so eine kleine Stellungnahme gedroppt, die aus einem Prozess heraus entstand, der an einem christlichen Musikertreff irgendwie ein wichtiger Impuls war und der daraus hat was formulieren lassen. Und das fand ich total klasse. Das hat mich total bewegt und das hat mich auch relativ schnell in meinem Wesen und in meinem Herzen irgendwie erreicht. Und ich finde, dass Arne das unglaublich klasse auf den Punkt gebracht hat. Ich weiß, das ist jetzt nicht nur Arne alleine jetzt gewesen, aber trotzdem hat er der hat auch eine Gabe, das einfach sehr gut auf den Punkt zu bringen. So, und da es geht eigentlich so im Groben, so wie ich es verstanden habe, darum, wohin kann sich christliche Musikszene noch entwickeln? Und es gibt einen gewissen Frust, es gibt eine gewisse Herausforderungssituation, die nicht nur, aber auch durch die ganze Corona-Zeit einfach im christlichen Bereich nochmal grundsätzliche Fragen haben aufkommen lassen, denen sich, glaube ich, jetzt auch die Gemeinde Gottes in Deutschland jetzt gerade so ein bisschen stellen muss.
Ja, vielleicht sollte man noch vorwegschicken, also wenn du immer sagst christliche Popmusik, dann kann man, dieser Podcast heißt ja Lobpreis Tacheles, jetzt kann man verführt sein zu denken, dass die Lobpreise auf der Insel der Glückseligen sitzen und dass sie das alles nicht erreicht und nicht interessieren muss. Doch.
Ja, doch, einfach doch. Und ich habe im Vorgespräch mit Nobby auch schon gesprochen, ich bin ja manchmal für unsere Clickbait-Überschriften irgendwie so zuständig und ich hatte schon so den Vorschlag, der dann relativ schnell abgeschmettert wurde, Worship kills Christian Culture oder Christian Music Culture. Ja. Also was dahinter steckt, ist tatsächlich die ernst gemeinte Frage ist, hat so unsere Musikkultur, die sich in den letzten 20 Jahren in den Gemeinden sehr stark verändert hat und sehr stark auch durch Popmusik in ihrem Gemeindealltag durchdrungen ist und durchdrungen wurde, hat das auch was gemacht? Hat das was gemacht mit den Gemeinden und der Bereitschaft, sich darüber hinaus noch Musik in irgendeiner anderen Form irgendwie so zu stellen? Oder sagen Gemeinden einfach auch, und das wollen wir heute mal miteinander besprechen, ach, wir haben ja schon am Samstag oder am Sonntag irgendwie so eine schöne Band. Warum denn noch eine? Und was kostet die nochmal? Und wofür ist das nochmal?
Okay.
So, also das wollen wir heute mal ein bisschen miteinander bewegen und wir wollen gerne einsteigen mit diesem, kann man das sagen, Manifest? Keine Ahnung. Nee, Statement von ganz vielen Künstlern. Das Arne, glaube ich, zusammenfassend einfach ganz gut beschrieben hat.
Ja, also lieber Arne, wenn du das jetzt hörst, es ist manchmal für manche vielleicht ein bisschen komisch, wenn man über ihn spricht und er ist nicht dabei oder so.
Genau.
Wir meinen es gut.
Liebe Grüße, Arne.
Hallo und wir sind ganz auf deiner Seite. So, ich lese mal vor und dann halte ich mal irgendwann an und dann können wir mal nochmal sprechen. Also nicht in einem Rutsch. In den letzten Monaten ist viel darüber geschrieben worden, dass das Jahr 2023 für christliche Musiker im deutschsprachigen Raum ein Wendepunkt war. Seit den 1960er Jahren hat christliche Popularmusik in all ihren Spielarten die kirchliche Landschaft in vielfältiger Weise bereichert und die Herzen vieler Menschen bewegt. In Gottesdiensten und Konzerten sowie über professionell produzierte Tonträger von Einzelkünstlern über Bands bis zur Chormusik. Und auch die Musiker mit christlicher Überzeugung, die hauptsächlich im Mainstream aktiv sind, finden in der Community von Kreativen, die ihren Glauben teilen, Kraft und Inspiration. Durch die Folgen der Pandemie und noch tiefgreifender durch die radikalen Umwälzungen in der gesamten Musikbranche steht nun auch die christliche Musikszene vor existenziellen Herausforderungen. Streamingdienste liefern Musik zu Dumpingpreisen und haben die CD als Tonträger weitestgehend verdrängt. Verlage verzichten aus wirtschaftlichen Gründen auf die Produktion neuer Musik. In christlichen Buchhandlungen, auf Gemeindebüchertischen und sogar in den einschlägigen christlichen Magazinen und Publikationen tauchen neue christliche Musikprojekte kaum noch auf. In der Folge sind viele Künstler mehr denn je auf sich allein gestellt und beißen sich mit großem Aufwand und wenig Ertrag an der Aufgabe die Zähne aus, mit ihrer Kunst in der Nische, in Anführungsstrichen christliche Musik, überhaupt noch wahrgenommen zu werden. So, hier machen wir, glaube ich, mal einen kurzen Halt, weil dann gibt es einen kleinen Change. Also gibt es eine Bestandsaufnahme, kurzer Schnitt in die Vergangenheit und dann in ein Sprung ins Jetzt, Folgen Pandemie und Streaming versus CD und Verlage und so.
Es ist ja erstmal sehr deskriptiv. Also er beschreibt ja erstmal so den Verlauf und das, was im Moment irgendwie ist. Und das beschreibt ja auch eine Entwicklung, die du, Norbi, und ich ja auch jetzt mittlerweile, soweit wir da zurückdenken können, und das ist ja für uns, was wir Kraft unserer eigenen christlichen frommen Sozialisation jetzt sagen können, also ich ja für meinen Teil, ich kann auf 35 Jahre jetzt zurückgucken. Also ich bin in der frommen Szene bewusst durch eigene Entscheidung aufgeschlagen, 1986. So, 1986, das ist, es gab noch zwei Deutschlands. Wir hatten, es waren ganz andere Zeiten. Es gab noch kein Internet, jedenfalls nicht für uns. Es gab kein YouTube. Es gab kein
Wie kein Internet, auch kein YouTube etwa?
Ja, genau. Es gab keine Streamingdienste, keine Musik, die sofort überall verfügbar war, sondern das mag man den Jüngern noch mal ganz kurz noch mal erklären. Wenn du Musik hören wolltest, wenn du christliche Musik hören wolltest, gab es zwei Wege. Weg 1, du hast dir eine Schallplatte gekauft oder eine Kassette und hast dann zu Hause das selber gehört. Oder du bist zu Konzerten gegangen. Das waren die zwei Wege, wie du dir Musik organisieren konntest. Mhm.
Ich bin jetzt singen wir natürlich das Lied der alten Säcke, aber ich bin dankbar tatsächlich, dass ich das erlebt haben darf, dass das einen gewissen Wert hatte, dass man das quasi besaß. Also jetzt rede ich mal ganz kapitalistisch, also dass man Musik besaß und das gibt's heute nicht mehr oder so. Also einmal durch die Masse, aber auch also das hatte was von Trophäen nach Hause tragen, Schallplatten. Deswegen hat man sie auch gesammelt, weil es war was Besonderes und ein Konzert war ein Erlebnis, von dem man erzählt hat. Und von dem man gezehrt hat, wirklich. Das kann man sich heute noch vorstellen. Das ist immer noch so. Ja. Da hat sich auch einiges verändert. Aber die Musik zu haben und das Gesamtkunstwerk, Schallplatte so zu ergattern, darauf zu warten, da durchzublättern und zu sortieren und all das, das ist auch schön, da bin ich dankbar, das erlebt zu haben, weil das geht heute nicht mehr, das kannst du heute nicht mehr erleben oder mit anderen Sachen erleben, aber
das hat einfach so eine haptische, physische Komponente. Ja, du hast was nach Hause getragen, du konntest das angucken, du hattest das auch also du hattest so eine Erwartungshaltung, du wusstest im Jahr, in Deutschland gab es bestimmte Bands und die brachten dann alle 2-3 Jahre eine neue Scheibe raus und das hatte man vorher dann schon vielleicht gerüchtemäßig gehört und dann wurde das auch vielleicht in dem einen oder anderen frommen Katalog schon angekündigt und dann warst du total heiß da drauf und ich weiß noch, ich hatte einen christlichen Büchertisch bei mir in meiner Kirchengemeinde und da weiß ich noch, dass die liebe Schwester, wo ich das zu bestellen hatte, mir dann noch die Scheibe von Damaris Joy damals irgendwie überreichte mit den Worten, lieber Stefan, aber nur in kleinen Dosen, das ist Rockmusik. Und du weißt, Rockmusik ist eigentlich vom Teufel, aber die kommen aus Siegen, die meinen das gut, aber trotzdem nicht zu viel hören.
Auch das heute unvorstellbar.
Was ein Warnhinweis irgendwie, so als ob ich Alkohol gekauft hätte oder so.
Wie heißt das? Parental Advice, also dieser Aufkleber, der heute manchmal auf Filmen oder so drauf ist und so. Oder
jedenfalls,
diese Etikette.
Also nochmal, also das,
hat man frei Haus mitgekriegt.
Ja, also das, was Arne ja beschreibt, ist, es gab in Deutschland tatsächlich, es gab eine Szene, die tatsächlich mehrere hundert Menschen ernährt hat. Von Künstlern und Musikern und Verlagsmenschen, die davon von leben konnten, dass sie ihre Musik herausbringen konnten bei christlichen Verlagen, die über den CD bzw. den Plattenverkauf und das ist jetzt, und da komme ich zu dem Punkt, der mir heute super, super wichtig ist, und die ganz viel über Live-Spielen tatsächlich dann auch eine Existenz sich aufbauen konnten, plus die geistliche Landschaft in Deutschland entscheidend mitprägen konnten. Also ja, das ist auch wieder so ein altes Säckellied, aber wir sind groß geworden mit so Leuten wie Manfred Siebald, Arne und Andreas, Damaris Joy, Dieter Falk. Dieter Falk war ein epochaler Typ, der einfach als
ist
Produzent
er immer noch.
Ist immer noch, der hinterher auch mit Pur zum Beispiel epochale Sachen in Deutschland dann in der säkulären Szene auch gemacht hatte und die Leute von Pur sind ihm heute noch dankbar.
Okay, jetzt müssen wir.
Aber Moment, schon ein Satz noch zu Ende. Aber wir kamen und kennen Zeiten, wo es eine christliche Kultur, Musiklandschaft in Deutschland gegeben hatte, die auch vielfältig war, die auch sich nicht nur in einem bestimmten Pop-Ding, sondern es gab christliche Heavy-Metal-Bands, es gab christliche Grunge-Bands, Jazz-Bands, Klassik, Chor, da gab es ganz, ganz vielfältige Dinge.
Okay. Jetzt, bevor wir jetzt wirklich alles glorifizieren, was mal war, weil
das war toll.
Es ist vorbei. Punkt.
Ich kenne Lothar Kosse noch mit Haaren.
Es ist vorbei.
Okay.
Du kannst das Rad der Zeit nicht zurückdrehen, auch nicht, wenn du alle Vorzüge.
Lothar sah aus wie so ein persischer Teppichverkäufer.
Ja. Es ist vorbei. Vorbei. Tschüss, okay. Verabschiede dich.
Ja.
Du wirst das nicht zurückdrehen. Das ist der Punkt. Jetzt finde ich so ein bisschen. Jetzt kann man hier so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es ein Widerspruch ist, aber es klingt ein bisschen paradox. Ich gehe nochmal hier drauf zurück. Streaming-Dienste liefern Musik zu Dumpingpreisen und haben CD als Tonträger verdrängt. Verlage verzichten aus wirtschaftlichen Gründen auf die Produktion neuer Musik. Jetzt könnte man denken, auf der einen Seite, es kommt ja wahnsinnig viel raus, quantitativ. Jetzt könnte man sagen, jetzt muss man irgendwie ein Stück vom Kuchen einfach sich, also, ne, wieso machen die denn auf der anderen Seite dicht? Also, verstehst du, was ich meine?
Da ist ja, weil man davon wirtschaftlich nicht mehr leben kann.
Ja, ich weiß es natürlich. Ich wollte jetzt einfach nur mal so ein bisschen.
Ach so, ich dachte, du wolltest eine Antwort.
Den Widerspruch. Ein Widerspruch ist zu viel, aber du merkst halt, da ist eine gewisse Spannung drin, ne? Also, auf einen Seite, es gibt einen wahnsinnigen Output an Musik und du kommst, selbst als Interessierter, für den bezeichne ich mich mal, nicht hinterher. Selbst wenn du nur in deiner Blase bleiben willst. Also, gehen wir mal davon aus, du willst dich nur jetzt auf dem Laufenden bleiben, was im Bereich Worship an Neuerscheinungen da so rauskommt.
Ja.
Jeden Tag, jeden Monat, jede Woche. Wirst wahnsinnig. Wirst wahnsinnig. Wenn
James
du das wirklich,
Taylor,
wenn du das wirklich verfolgen willst, also im Sinne von hören, für brauchbar befinden oder für unbrauchbar oder wie auch immer deine Kategorien sind, allein die Zeit hat kein Mensch, den ich kenne.
James Taylor ist ein Singer-Songwriter in seinen 70ern heutzutage. Der hat seine erste Scheibe rausgebracht Ende der 60er Jahre. Und der hat neulich mal einen Satz gesagt, den fand ich sehr bezeichnend. Als er Musik anfing, Musik zu machen und das zu professionalisieren, sagte er, war es unglaublich schwierig. Da war sozusagen vor dem Raum, in dem man Musik produzieren konnte, waren Tausende von Menschen. Und wenn du es dann geschafft hast, in den Raum zu kommen, wo du dann Musik produzieren konntest, dann waren da nur noch wenige. Und dann hattest du tatsächlich Möglichkeiten, dich das zu produzieren. Und dann hatten auch die Plattenfirmen Möglichkeiten, dich zu präsentieren und auch über 2-3 Produktionen zu präsentieren, dich aufzubauen. Es gab nicht diese Masse. Heute, sagt er, ist es so, der Raum vor diesem Raum ist so gut wie leer. Und in diesem Raum ist kaum noch Platz. Mhm. Weil dadurch, dass man ja Aufnahmetechnik und solche Geschichten auch zu Hause mittlerweile dir für einen überschaubaren Taler organisieren kannst, kannst du ja mittlerweile Produktionen zu Hause ja schieben, die ja eigentlich weitestgehend professionellen Ansprüchen genügt.
Ja, sagen wir mal so, der technische Fortschritt ist enorm, auch in dem Bereich, was ja auch gut ist. Und nicht automatisch die Technik verspricht automatisch, dass es auch gut wird, was am Ende dabei rauskommt. Aber natürlich sind die Möglichkeiten potenziell wahnsinnig gewachsen. Das ist richtig, ja. Und jeder kann davon Gebrauch machen. Und auf der anderen Seite, die Quantität ist halt nicht die Qualität. Ja, das muss man schon weiterhin unterscheiden. Wie gesagt, aber selbst bei Goodwill kommst du nicht hinterher. Also das ist tatsächlich das ist die Folge dessen auch oder so. Das ist selbst bei meinen Lieblingskünstlern, jetzt wenn ich das Genre mal wieder weit aufmache oder so, komme ich nicht hinterher. Also höre ich zwar rein oder so, aber früher war es so, ich habe dem quasi entgegengefiebert, heute werde ich überrascht von Neuerscheinungen oder so. Ach, ja. Guck an, oder ich habe es sogar verpasst. Ja. Ja. Und das Gleiche mit Konzerten auch ähnlich oder so. Ne? Ach, der war da, schade, ja, ich war nicht da. Oder ich habe es nicht mitgekriegt, wie auch immer oder so. Jetzt könnte ich sagen, ja, wie bleibe ich denn mehr auf der Hut oder ist das? Aber das ist einfach ein Wahnsinn.
Wir erleben oder haben einfach erlebt in den letzten 15 Jahren zum einen eine Popularisierung von Produktionsmöglichkeiten, aber wir haben dadurch auch eine Inflation erlebt. Und jegliche Form von Inflation, die man erlebt, ist im letzten Grunde eine Entwertung des einzelnen Produktes.
Ja.
Dadurch, dass du halt von dieser Masse, die einfach existiert, mittlerweile, erschlagen klingt immer so martialisch, aber es ist einfach tatsächlich, glaube ich auch, es krankt auch an einem zu viel. Und ich staune immer so dann auch über die Qualität, die mir manchmal so auffällt, weil ja, wir beide, weil wir auch, also wenn ich mir auf meine eigene Nase gucke, weiß ich ja, dass die Qualität, die ich anbieten kann, ist ja relativ übersichtlich so. Aber ab und zu fallen mir irgendwie so Diamanten auf, wo ich so denke, meine Güte, vor 15 Jahren wäre das wäre ein Weltstar geworden. Mhm. Und mittlerweile ist das so, von der Sorte gibt es 10 und 15. Und wenn du nicht mindestens irgendwie über Social Media 3-4 Sachen in der Woche irgendwie droppst, dass du, keine Ahnung, jetzt gerade auf Kaninchen mit Senfsoße stehst oder dass du jetzt gerade das Geschlecht gerade aktuell hast oder das oder indem du halt Content produzierst.
Halten wir mal den Ball einfach in diese und jene Urlaubserlebnisse oder Reisen oder sonst was.
Dinge. Du musst heutzutage als Künstler musst du ja ständig Content für Social Media produzieren, um dann sozusagen als Abfallprodukt eigentlich deine Hauptprofession zu verkaufen. So, und jetzt, weil man muss ja auch mal gucken, welche neuen Künstler sind in den letzten 5 oder 10 Jahren international überhaupt richtig hochgekommen? Die gibt es kaum, tatsächlich. Weil selbst die Musikindustrie durch dieses System, ich sag mal, dieses System Spotify, da gibt es auch noch andere, aber das ist so ja kennzeichnend. Spotify lohnt sich nur für die Musikverlage, indem bekannte Künstler immer wieder neu auch ein Stück weit verkauft werden. Deswegen kauft man ja den alten Säcken. Neil Diamond, ja. Sting, Bruce Springsteen, die haben alle für dreistellige Millionenbeträge haben die ihre Musikrechte verkauft an irgendwelche Investoren oder teilweise an die Plattenfirmen selber, weil die wissen, gerade mit den Bekannten kann ich Musik machen. Aber neue rauszubringen, haben die so gut wie kein Interesse.
Erfordert ein Vielfaches an Energie, die du von vornherein da rein schütten musst oder so.
Und an Kohle.
Und was sie jetzt verkaufen oder vermarkten, der nächste Schritt, was jetzt durch AI kommt und so, ist einfach die Stimme selbst zum Beispiel.
Ja.
Also jetzt hat jemand eine neue Produktion der Beatles rausgebracht mit den Stimmen von John Lennon oder so. Ja? Neu in Anführungsstrichen.
Das wird auch tatsächlich ein bisschen gruselig in
Zukunft. Und ja. das wird richtig gruselig. Und gleiches gilt auch für die Filmbranche, soweit ich da ein Bereich, von dem ich keine Ahnung habe oder so, aber da ist es ja ähnlich. Das Angebot ist wahnsinnig, du kannst Netflix nicht leer gucken, aber es gibt immer noch Produktionen und auch da, durch AI haben selbst die Schauspieler jetzt auch Angst oder so, gab es da neulich einen Streik in Hollywood oder so, dass sie demnächst einfach ersetzt werden.
Der und
Bruce Willis hat sein Gesicht vermarktet oder so. die Rechte daran verkauft sozusagen, ja, weil er weiß, da fährt der Zug hin, er selber kann jetzt nicht mehr da sich von Hochhäusern stürzen, aber sein KI-Double durchaus. Und er oder seine Nachkommen verdienen dann daran mit.
Und der Autorenstreik, der in Hollywood ging, auch in der Hauptsache tatsächlich darum, dass die Autoren gesagt haben, irgendwie wir müssen das geistige Eigentum und den geistigen Output, den kreativen, künstlerischen Output der Autoren in Zukunft schützen, weil die KI immer mehr an Möglichkeiten generieren kann, dass du sozusagen einen Eintopf kreieren kannst, schaffen kannst, indem du unterschiedliche Zutaten vorher der KI mitteilst und sagst, und bitte schreib mir jetzt irgendwie darüber einen Blockbuster.
Ja, und das ganz Gruselige ist ja, dass wir auch da erst am Anfang stehen der Entwicklung und wir wahrscheinlich auf die Zeit heute später mal zurückgucken werden, wie wir heute auf die ersten Modems gucken oder so. Ja, also genau. Ja. Weißt du noch damals? Und da haben wir uns gefreut über dies und jenes und wie schön das war und wie langsam das ging. Und so gucken wir wahrscheinlich irgendwann auf die Anfänge dieser Technik mal zurück. Ich weiß nicht, ich bin kein Prophet, aber
Ja, bleiben wir mal bei der deutschen christlichen Musikszene.
Ja, okay. Soweit.
Also Nobby liest weiter vor.
Erstmal so Bestandsaufnahme, ne?
Ja.
Es geht weiter. Wir sind aber keine Einzelkämpfer. Ausrufezeichen.
Schrub an.
Ich zitiere wieder. Und beim jährlichen christlichen Musikertreffen, das Anfang Januar findet das immer statt, in der Rhön stattgefunden hat, haben viele von uns neu den Beschluss bekräftigt, dass wir als Community, Gemeinschaft, zueinander stehen und füreinander da sind. In Zeiten wie diesen, in denen es so leicht ist, sich an den Unterschieden aufzureiben und voneinander abzugrenzen, ist das keine Selbstverständlichkeit. Es gibt immer Unterschiede im Musikgeschmack, Altersunterschiede, Unterschiede in dem, was als cool und weniger cool, künstlerischer und weniger künstlerisch wahrgenommen wird. Und natürlich gibt es auch Unterschiede in den Details der Glaubensüberzeugungen, die wir in unser Schaffen einbringen, bedingt durch die eigene Herkunft, Prägung, durch Brüche in der eigenen Biografie, Glück- und Leiterfahrung. Daraus entstehen Unterschiede in der eigenen Spiritualität und im Gottes- und Gesellschaftsbild und auch andere künstlerische Ausdrucksformen mit anderen thematischen Schwerpunkten. Soweit vielleicht erstmal wieder. Also sozusagen sein Ausblick. Oder der Ausblick hier ist erstmal, oder die neue Feststellung, die jetzt ist jetzt nicht so, es wird alles den Bach runtergehen, sondern schon eine Art Gegenstatement mit der Einleitung, wir aber sind keine Einzelkämpfer. Das war gewissermaßen, war das schon mal anders? Doch, ja.
Naja, im letzten Grunde sind christliche Künstler auch Konkurrenten, weil es gibt einen Markt und der Markt besteht aus der Summe X und die Summe X ist aufteilbar. So, und so war es jedenfalls lange Zeit. So. Jetzt hat man dieses Konkurrenzdenken und ich habe diese Szene ja nur sehr randständig so begleitet. Also tatsächlich zu dem Musikertreff, zu dem, wo das entstanden ist, bin ich in meiner bisherigen Lebenszeit bin ich 4-5 Mal gewesen. Und die Leute sind da ganz nett und freuen sich auch, dass ich da hingekommen bin und haben zwischendurch auch immer mal wieder gefragt, ob ich nicht immer wieder da hinkommen würde. Ich habe mich nie so als den Teil der christlichen Musikszene wirklich verstanden, weil das, was ich gemacht habe, war ja in der Hauptsache etwas, was eher gemeindeorientiert war und weniger einen künstlerischen Aspekt hatte irgendwie. Das liegt einfach auch daran, dass das, was ich mache, ich in erster Linie tatsächlich nicht als Kunst definiere, sondern tatsächlich eher als Dienst. So. Und das war schon mal so ein Gap. Aber trotzdem die Male, wo ich bei diesen Treffen dabei war, habe ich immer einen sehr kollegialen Geist gespürt. Habe ich nie so einen kompetitiven Geist wahrgenommen nach dem Motto, wer kann es jetzt schöner, besser, tollerer, wer sieht besser aus, wer hat das neue, die neueste Produktion, wer hat jetzt die und die Künstler und die Musiker auf seiner Produktion spielend. Das war vielleicht manchmal so in den absoluten Hochzeiten so ein bisschen, aber ich bin immer weggefahren, dass ich sehr bereichert war an Gemeinschaft, aber auch an guten Ideen und an guten Worten. Mhm. Und ja, also das soweit irgendwie zu dem Setting, ja, und zu dem Treffen.
Und möchte auch nochmal betonen, was ich eben auch schon so habe anklingen hab lassen mit die Lobpreise sind jetzt nicht auf einer einsamen Insel, ihr Lieben. Also wenn du jetzt denkst, ich bin jetzt ja hier nicht im christlichen Musikverlag tätig und ich habe einen zivilen Job und bin nicht angewiesen auf Klickzahlen und so und ich bin nur Lobpreiser in Kleingrunzenhausen best oder so. Aber auch dann stehst du in einer gewissen Vergleichssituation zu Kleingrunzenhausen Ost. Ja? Ja. Also ja, da gibt es eben noch eine Gemeinde, sage ich mal, am Ort oder so. Und jetzt hat er das auch schon anklingen lassen. Nee, wir sind eigentlich eins, aber trotzdem unterschiedlich. Also durch Brüche, Prägungen, Glück und Leiterfahrung, all das macht was mit uns oder so. Ja. Ja, aber es ist nicht selbstverständlich, es ist schon nochmal ein Schritt. Also du hast eben gesagt, ja, es weht, ich glaube es auch, ich habe es auch so erlebt, es weht so ein Geist von, ne, wir müssen uns jetzt nichts mehr beweisen. Aber das ist ja noch zu wenig. Wir lassen uns stehen, ist noch zu wenig, sondern wir machen zusammen.
Ja, ja, ja,
denn unbedingt. Darauf will er, glaube ich, hinaus, wenn er sagt, wir sind keine Einzelkämpfer. Also soweit sind, glaube ich, alle, dass sie sagen, eben West lässt Ost stehen und Nord lässt Süd stehen und die Kleinen lassen die Dicken und die Dünnen lassen die Großen und so. Das ist, glaube ich, mittlerweile hat sich das rumgesprochen, dass die Feindbilder nicht mehr so existieren, jedenfalls in meiner Umgebung, wie ich es wahrnehme oder so. Aber dennoch, am Ende des Tages stehst du in einer Konkurrenzsituation, sage ich mal so. Und das wird auch in Gemeinden ja zunehmen, weil auch Gemeinden verändern sich durch Glück und Leiterfahrung, durch Brüche, Prägung, biografische Dinge und so weiter. Also es ist, wie gesagt, nochmal das Ding, keine einsame Insel oder so.
Nein. Ja. Also erstmal das und zweitens, was ich auch schön finde, ist, dass jetzt es nicht so in dieser, und so wird sie ja empfunden, in dieser Krise, die gerade tatsächlich da ist, das kann ja auch dann unschöne Bilder produzieren, dass man plötzlich auch übereinander irgendwie vielleicht jetzt dann so sich in Lager aufteilt und versucht so sein inhaltliches Süppchen weiterzukochen und ich sag mal, seinen eigenen Bespielungshorizont irgendwie dadurch verkleinert, indem man sich einfach aus bestimmten Diskussionen und Gemeinschaften herausnimmt. Dass sie das gerade nicht machen. Und dass sie da tatsächlich versuchen, da auch jetzt als Gemeinschaft sich nochmal wahrzunehmen. Mhm. Und nicht nur, um sich gegenseitig jetzt zu stützen und zu unterstützen, sondern auch, um so eine Stimme irgendwie so zu finden. Das finde ich super.
Also wenn du willst, heben sie die Stärke, die sie sowieso schon haben, mehr oder weniger nochmal heraus. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Und sie ich glaube, sie schaffen dadurch oder auch eine
besser
Stimme,
wir,
die man
also
hört.
Nicht sie, sondern
eine, wir. Eine Stimme und ein Anliegen, was man jetzt auch noch mal deutlicher vernehmen kann. Und das ist ja das, was wir heute ja auch ein bisschen machen. Wir wollen das ja auch ein bisschen mit featuren und wir wollen das auch ein bisschen mit so in die Breite tragen, dass das ein Anliegen ist, was ich auch gerade als Lobpreiser finde, was eine hohe Relevanz hat.
Okay, ich lese mal weiter. Heute bekräftigen wir wieder neu, dass wir uns nicht auseinander dividieren lassen wollen. Im Gegenteil, wir werden Musikerkollegen und Freunde in ihrem Schaffen unterstützen und anfeuern. Wir wollen uns nicht in unseren kleinen Bubbles und Zusammenhängen verlieren, sondern freuen uns an der Vielfalt und einem größeren Bild von Kirche, Gemeinde und Glaube, das Unterschiede zulassen und stehen lassen kann. Wir erkennen an, dass Gott unser Denken sprengt und keiner von uns dazu in der Lage ist, das ganze Bild zu verstehen oder in seiner Kunst darzustellen, wie es in 1. Korinther 12:12-18 in der Beschreibung von einem Körper mit vielen Gliedmaßen so eindrücklich beschrieben wird. Wir wollen gemeinsam für neue Plattformen kämpfen, die Musik mit christlichen Werten und Inhalten wieder gesamtgesellschaftlich erlebbar machen. Anstatt uns in der Anstrengung zu verlieren, unsere Botschaften in die Welt hinaus zu posaunen. Wir feiern die Gaben und die Kreativität, die Gott in unsere Musikerfreunde und Freundinnen, Kollegen und Kolleginnen hineingelegt hat und die sich in tausenden Stunden des Musikschaffens erarbeitet haben. Und wir wollen uns im Rahmen unserer Möglichkeiten bemühen, sie darin zu fördern, mit ihren Gaben und ihrer Kreativität wahrgenommen zu werden. Oh, da steckt jetzt eine Menge drin. Da habe ich schon mal überlegt, zwischendurch zu stoppen. Wieder das Ding, also es geht los mit zusammen, nicht kleine Bubbles, das große Ganze, sondern wir als Gemeinschaft. Das ist das erste Bild. Das große Bild von Kirche, Gemeinde und Glaube. Und da geht es auch um die Gemeinsamkeiten mit Unterschieden, die mit stehen gelassenen Unterschieden und so. Und das Bild vom 1. Korinther 12, 12. Soweit, so gut. Neue Plattformen, für neue Plattformen. Was heißt das? Was sind das für neue Plattformen?
Weiß ich auch nicht. Ja. Aber ich denke, dass das jetzt in eine Richtung geht, dass es jetzt nicht mehr so wie früher ist, dass man als christlicher Künstler denkt, ich muss nur das Produkt gut genug machen und gut genug halten, dass ich einen Verlag finde, der darin eine Umsetzung des Evangeliums, wenn sollte es ein frommer Verlag sein, seht und Geld. Das waren immer die zwei Faktoren, da muss man sich auch ehrlich machen, worum es bei frommen Verlagen ging. Ich nehme, und das ist jetzt auch meine 20-jährige Erfahrung mit frommen Verlagen, ich habe es tatsächlich noch nie erlebt, dass es nur um Geld ging, sondern tatsächlich war den Menschen, denen ich begegnet bin, als erstes tatsächlich immer wichtig, was ist die Botschaft, wo ist das Evangelium? Und das hat mich immer auch mit ihnen matchen lassen.
Ja, das ist die Stärke und gewissermaßen die Schwäche, weil die Kunst immer auch an die Botschaft gekoppelt ist. Also quasi zwingend. Ja, also,
ja gut.
Ich will sagen, Stärke und Schwäche gleichzeitig. Aber da ist eine Spannung drin, das will ich nur sagen.
Ja, also da kommen wir ja zum Zweiten hin irgendwie. Verlage, am Ende des Tages musste das Geld verdienen, weil es mussten, oder wenn ich mein Produkt einem frommen Verlag irgendwie überantworte, sei es mit meinem Verlagsmusik oder Buchrechten, bla bla, so, dann kommt es ja darauf an, dass mir klar sein muss, dass da mehrere Leute Geld verdienen müssen.
Ja, mein Blick kam jetzt eher nicht aus der Verlagsrichtung, sondern aus der Gemeinderichtung. Das heißt, eine Gemeinde guckte immer auf sowas, was für eine Botschaft kommt darüber?
Ja, wir waren jetzt bei Verlagen irgendwie, weil es ging um Plattformen.
Okay,
so. Ja. Und was ich halt finde, ist, welche Zeiten einfach vorbei sind, ist, dass ich jetzt sagen kann, ich habe mich als Produkt und ich habe meine Fähigkeiten, meine Skills als Objekt und das kann ich jetzt irgendwie einem Verlag geben und der macht daraus Geld. Das ist vorbei.
Ja.
Sondern entweder ich mache es selbst oder keiner macht's. So, und was ich, glaube ich, jetzt wahrnehme, ist, dass es jetzt ernsthafte Überlegungen gibt, irgendwie, welche Art von Plattformen, digitaler, aber auch analoger Form, gibt es, die wir als christliche Künstler, als Musiker entwickeln können, die dann wieder auch ein Stück weit Fairness, auch monetäre Fairness in den Alltag bringen.
Ja, monetär ist schon der nächste Schritt, aber erstmal die Zusammenarbeit fördern, dass da eher in Netzwerken gedacht werden wird, als ich mache es selbst, wie du es eben sagtest. Also das ist eben ja, entweder der Verlag macht es nicht mehr, also mache ich es selbst,
ja.
Heißt du alleine. Aber das Plädoyer geht hier ja in Richtung zusammen.
Ja,
nicht du selbst.
Ich meinte dahingehend jetzt nicht, also eine Verindividualisierung.
Nee, ich habe nicht gesagt, dass du das sagst.
Halt dieses Selbstmachen, also es ist klar, mittlerweile, wir müssen nicht mehr auf den weißen Ritter warten, sondern wir müssen sozusagen der weiße Ritter werden.
Ja, genau, aber da das zusammen und nicht das Solitärdenken. Netzwerke gibt es natürlich in anderen Bereichen auch schon, auch außerhalb des christlichen Bereichs oder so. Eine Plattform war ja bisher auch immer, jetzt gucken wir doch mal in die Richtung, Gemeinde.
Ja.
Gemeinde waren die Plattform für live. Wir haben eben die Konzertseite aufgetan und dann waren es eben nicht die säkularen Clubs und Diskotheken, das vielleicht auch mal, aber das war die Ausnahmeerscheinung. Das meiste spielte sich in Gemeindehäusern ab oder so. Ja? Oder zumindest, oder es, die Gemeinde war Veranstalter, dann aber auch vielleicht an säkularen Orten oder so, aber dahinter stand eine Gemeinde oder so.
Ja.
Also Leute, die letztendlich sagten, hey, wir, und die sahen für sich natürlich den Vorteil da drin, da ist jemand, der verkündet das nochmal auf eine andere Art und Weise. Aber wie gesagt, der Inhalt war an die Form gebunden oder so. Wenn du nicht den Inhalt, ich sag mal in Anführungsstrichen, korrekt wiedergegeben hast, und da war eben nicht viel Platz für biografische Brüche oder andere oder ähnliche oder vielleicht sogar konkurrierende Ansichten oder so, sondern das musste relativ konform sein. Das war sozusagen die schwache Seite da dran. Die starke Seite war klar, schwache Seite gab es eben auch, oder eine angreifbare Seite, so will ich es mal formulieren. Ne? Das ist gewissermaßen das Neue jetzt, dass da Platz sein muss für eine gewisse Vielfalt und unterschiedliche Ansichten. Das war früher, das muss man auch sagen, das war früher relativ monochrom, also einseitig. Wenn deine Biografie das nicht hergab, Stichwort Scheidung, gewisse Brüche in deinem Leben, oder du hast dich irgendwie anders orientiert, hast eine andere Auffassung, eine andere Theologie vielleicht sogar gehabt, in deinem persönlichen Umfeld war irgendwas nicht so, wie es konform war oder so, dann warst du auch raus. Also es ist gewissermaßen immer noch so, aber ja, jetzt ist da mehr, höre ich hier eine größere Breite auch
aus. Ja, aber ich würde noch einen Schritt. Das ist für mich schon inhaltlich schon oder kopfmäßig eigentlich die zweite Ebene. Die erste Ebene, wo sich das heute vom damals deutlich unterscheidet, ist, früher waren einfach, und das hast du eben ja so benannt, früher waren einfach Kirchengemeinden oder freie Gemeinden waren Kulturträger. Man hat ein Konzert veranstaltet. Man hat ein Konzert veranstaltet, weil man sich einen netten Abend machen wollte, weil man vielleicht auf eine andere Art und Weise Evangelium und Botschaft irgendwie rüberbringen wollte, weil man vielleicht mal einen Abend haben wollte, wo man vielleicht einen Arbeitskollegen, der irgendwie noch nicht so churchy war, irgendwie mal einladen konnte und sagen konnte, hey, ich will dir meinen Laden oder vielleicht sogar meinen Glauben mal vorstellen, und wir haben da irgendwie so ein Konzert, da kommt ein interessanter Künstler und der kann was machen. Und wir beide kommen aus einer Tradition, wo wir fromme Konzerte besucht haben, weil andere Gemeinden diese Konzerte veranstaltet haben. Und das Ding ist komplett tot. Das gibt es so gut wie gar nicht mehr. Es gibt noch so ein paar Restbestände in evangelischen Landeskirchen, die vielleicht Kulturbeauftragte haben, aber die Budgets werden auch immer mehr runtergeknallt.
Ja, nicht nur das, auch die Besucherzahlen gehen runter.
Und wir haben kaum noch, dass wir Kirchen und dass wir Gemeinden haben als einen Ort der kulturellen Begegnung und des kulturellen Impulses. Und das wäre zum Beispiel ein Ding, wo ich ansetzen würde und wo ich sagen würde, liebe Gemeinden, und das meint meine Gemeinde als erstes, wir müssen wieder mehr Kulturträger werden. Wir waren in diesem Land mal sehr stark darin, dass auch Kirche, Kultur in unterschiedlichster Form in Kunst, Musik geprägt hat. Und davon haben wir uns sowas von verabschiedet. Und wir haben so viele gute Leute, Talente, aber auch etablierte Künstler. Und ich glaube, dass wir auch als Gemeinde wieder viel mehr verstehen müssen. Und das ist jetzt mein Worship-Blick darauf. Wir müssen als Gemeinde viel mehr auch unseren Missions- und Evangelisationsauftrag wieder wahrnehmen, dass wir rausgehen, und das kann gute Musik unbedingt sein. Und das ist nicht die Worship-Musik. Ich weiß um den evangelikalen bzw. den evangelistischen Impuls, den auch ein Worship-Konzert irgendwie haben kann. Aber ich glaube nochmal, dass wir mit unseren christlichen Künstlern und Künstlerinnen ein großes Fund haben, was im Moment einfach brach liegt und wo wir als Gemeinden wieder mehr ran müssen und auch wieder mehr in die Veranstaltungsgeschichte gehen und das mehr featuren, damit wir auch mehr Öffentlichkeit für uns auch nochmal herstellen.
Es ist natürlich mehr erforderlich als guter Wille oder so. Du musst wirklich, also nicht nur so, dass die Budgets runtergehen dafür, sondern eben auch die Besucherzahlen. Das kann ich jetzt auch aus eigener Erfahrung sagen oder so, ja. Also selbst wenn ich jetzt Goodwill zeige und das Budget irgendwo zusammenkratze oder so, dann gehe ich da als Veranstalter ein gewisses Risiko ein. Was heißt ein gewisses Risiko? Das ist fast abenteuerlich, um es mal so zu sagen, ja. Ohne jetzt zu sagen, die haben das nicht verdient oder so, oder die Kosten, die dabei rumkommen oder so, sind aber tatsächlich für eine kleine Ortsgemeinde, jetzt rede ich wieder von einer kleinen Ortsgemeinde, da liegt schon wieder der Fehler drin, schwer zu stemmen. Ne?
Ja,
also da, das, warum eigentlich nur die eine kleine Ortsgemeinde? Warum klappt das nicht? Also das hat früher mal geklappt, muss das weiter so klappen? Können das nicht auch mehrere sein?
Nochmal, ist immer die Frage, was ich will. So, und es ist die, für mich ist es einfach, ich glaube, das ist, wir brauchen nochmal eine Korrektur des Mindsets. Ich glaube, wir müssen einfach gucken, wohin wollen wir uns investieren? Was für Mittel haben wir? Was für Stilmittel haben wir? Und wie breit können wir uns aufstellen, um Menschen tatsächlich mit dem Evangelium zu erreichen? Und das erfordert tatsächlich auch an manchen Stellen Mut, ja. Und das erfordert auch manchmal, dass Leute und dass Musiker auch für einen Abend auch Preise einfach aufrufen, die auch konform sind mit dem, was Aufwand und so auch dann einhergeht.
Ja, was ich für den Dachdecker auch bezahlen muss oder für den Kfz-Mechaniker oder so, das ist jetzt nicht exorbitant. Das wollte ich damit auch nicht gesagt haben.
Ja.
Hast mich richtig verstanden, ne? Aber auch, dass die, und da komme ich nochmal zu dem, was ich eben gesagt habe, dass die Formen, wie Evangelisation passiert, heute auch vielfältiger sind, als man das vielleicht noch von damals im Kopf hat. Auch das ist neu. Das will ich einfach sagen. Also nochmal zurück, ein Zurück in die gute alte Zeit gibt es nicht mehr. Das mag man jetzt bedauern. Stichwort, dass man, wie wir das eingangs sagten, halt das Lied der alten Säcke singt oder so. Nee. Aber auch die Inhalte müssen sich ändern oder haben sich geändert. Und die klassischen Formen, nee. Da habe ich große Anfragen, die werden so nicht mehr. Das Stichwort,
das weiß ich nicht.
Also, das Stichwort Evangelisation ist natürlich richtig oder so.
Ja.
Was wir damit verbinden, ist nochmal eine ganz andere Frage tatsächlich. Und da hat sich auch viel getan.
Da hat sich viel getan, aber wir tun nichts. Das ist ein bisschen mein Empfinden. Es hat sich, wir haben es auf der einen Seite mit einer ganz großen Bandbreite an künstlerischen Output zu tun, die getragen ist von unfassbar interessanten Persönlichkeiten und unfassbar großen Anschlussfähigkeiten an Biografie und an Aussage. Aber auf der anderen Seite, finde ich, haben wir uns als Gemeinden in Deutschland es unglaublich uns darin eingerichtet, dass wir unsere Gottesdienstkultur gepimpt haben und dass wir da sehr fancy Gottesdienstveranstaltungen gemacht haben, um so eine Eigenversorgung zu uns zu organisieren, die ein hohes Level erreicht hat. Was ich aber tatsächlich vermisse, ist tatsächlich, wo sind unsere Konzepte, wie wir Menschen, gerade in diesen Krisenzeiten, wo wir jetzt gerade sind, wo sind unsere Konzepte, dass wir den Menschen tatsächlich sagen können, hier ist Evangelium, hier ist Christus. Das fehlt mir total. Ich finde tatsächlich, wir sind auch, und das meint meine eigene Worship-Kultur mit, wir sind teilweise durch unsere eigene Kultur in so eine Art sich selbst erhaltenden Dornröschenschlaf irgendwie gefallen, was den Bereich Evangelisation und Mission hier in Deutschland irgendwie angeht. Und wir haben einen dringenden Bedarf, uns da wecken zu lassen. Und
ja, du hast natürlich, Schlaf ist jetzt vielleicht das falsche Bild, weil du hast, allein wenn du dich da reinbegibst oder so, kannst du dich auch Vollzeit beschäftigen damit, sage ich mal so. Ne? Also ich will sagen, das ist performancebasiert und dadurch hast du auch ein großes, hohes Aktivitätslevel. Also das Stichwort Schlaf passt jetzt nicht so ganz. Aber dennoch ist es vergleichbar, ich weiß, was du meinst. Es kommt eigentlich wie Schlaf vor, sagen wir mal so, weil man gleichzeitig sehr aktiv ist. Also,
wo sind die direkte Frage, wo sind die Missionsveranstaltungen?
Ja, nein,
sind die Missionsveranstaltungen?
Wir sind ja einer Meinung. Ich will nur sagen, das Bild passt an der Stelle. Ich wollte nur das ein bisschen gerade rücken. Ja? Ich wollte sagen, du fühlst dich nicht schlafend, weil du ja sehr aktiv bist.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Du machst ja unheimlich viel und darum denkst du, ja, ich schlafe ja nicht.
Nochmal, ich glaube, wir, und das nehme ich ja an vielen Stellen wahr, und ich darf ja zum Glück damit mit vielen Leuten auch drüber reden, dass der Bereich Mission und Evangelisation etwas ist, wo ich merke, der Heilige Geist bewegt da gerade auch Herzen. Und da geht auch gerade ein bisschen die Reise hin, dass Gemeinden sich immer mehr Gedanken machen, wie können wir an dem Punkt wieder Möglichkeiten schaffen, dass Menschen auch den Weg zu uns finden können und dass sie uns überhaupt wahrnehmen und dass sie durch uns Christus auch wahrnehmen können. Und wie kommen wir ein bisschen weg von dieser Eigenbespaßungskultur hin zu, wie erreichen wir wieder mehr Menschen? Das ist etwas, wo ich merke, dass das weckt gerade der Heilige Geist, und darum könnte sich das, ich muss ja nicht jetzt irgendwelche Plattformen für unsere christlichen Künstler da entwickeln, aber ich glaube einfach, dass das ein Baustein davon sein kann, wie in Zukunft dort auch wieder christliche Künstler auch wieder eine Plattform finden, um das, was ihnen Gott ins Herz gelegt hat, auch wieder ein Publikum finden zu lassen.
Wir reißen damit natürlich auch einen Riesenballon an, wenn wir jetzt das Stichwort Gemeinde, Gemeindekultur, Gemeindeaufbau, können wir natürlich nicht gerecht werden. Also das ist schwierig an diesem Punkt.
Ich schon.
Ja, ist klar. Das wusste ich, dass das jetzt kommt. Für dich ist das jetzt abgeschlossen. Nein, ich habe noch mehr Fragen jetzt. Aber gut. Lassen wir das mal so weiter hingestellt. Oder wir greifen es nochmal in anderer Form auf. Soweit erstmal.
Nochmal. Ich finde, was ich wichtig finde, ist tatsächlich zu wissen, auch wenn sie im Moment nicht so sichtbar ist, wir haben ganz tolle christliche Künstler, wir haben ganz tolle, und das meint jetzt nicht nur die Musiker, das sind auch Kabarettisten, das sind auch andere Kleinkünstler, die unterschiedlichste Sachen machen. Und für mich als Appell, Aufruf, wie man es auch nennen wird, ist es so, dass was ich hätte an das da draußen, dass ich sage, lasst uns wieder mehr kreativ werden in Form von Events und Veranstaltungen, wo Menschen, die mit Christus noch nicht in Kontakt gekommen sind, durch diese niederschwelligeren Kulturveranstaltungen wieder eine Form finden können, um wieder ein Stück weit zu Gott oder zur Kirche auch zu finden. Und lasst uns da die Künstler einfach mitdenken und mit reinnehmen und das nutzen, was da an Möglichkeiten da sind. Und das ist nochmal ein Baustein von ganz vielen anderen, aber das ist so das Ding, wo ich sagen würde, das ist praktisch tatsächlich umsetzbar.
Ja, früher kam, das ist vielleicht auch ein Unterschied, der Gedanke kommt mir gerade so, den posaune ich einfach mal unreflektiert raus. Früher hat man sich auch mehr drauf verlassen als Gemeinde, da kommt jemand, der macht diesen Job für uns. Ja, und der Impuls kam aber nicht aus der Gemeinde selbst oder nur unterschwellig. Während, was du jetzt einforderst, ist, dass der Impuls aus den Gemeinden kommt. Der eigentliche Drang, sag ich mal so.
Ja,
nicht ein Job, den man vergibt, das meine ich damit.
Wir brauchen neuen Wein in neue Schläuche. Also ich
okay.
So, ne? Und da, aber da müssen wir uns halt da frisch halten und da uns selber auch dann auch so die Kraft haben zu so einer selbstkritischen Eigendistanz, um sich zu hinterfragen, das, was wir gerade machen, dient das wirklich den Leuten oder nur tatsächlich einzig und allein, vielleicht denke ich da auch so protestantisch, dass es nicht reicht, wenn man sagt, nee, das ist doch eine fromme Eigenbespaßung irgendwie so. Und ich denke einfach so, dass die Leute gerade mehr brauchen hier in Deutschland.
Mhm. Das mit den neuen Weinen, den neuen Schläuchen finde ich ganz gut, weil klar ist, selbst wenn jetzt die Künstler hier mit neuen Ideen kämen, dann sind die Schläuche, würden kaputt gehen, weil sie noch alt sind.
Ja.
Und wenn du jetzt mit neuen Schläuchen, Gefäßen daherkommst, dann sind sie nicht automatisch gefüllt. Da brauchst du auch noch einen anderen Impuls. Also wir brauchen es von allen Seiten tatsächlich.
Ja,
und darauf können wir uns, glaube ich, einigen.
Und ich traue so Leuten wie Jan
Prinke
und Arne Kopfermann und den ganzen Kollegen traue ich auch zu, tatsächlich da auch weise genug zu sein. Und darum ist es an uns auch mal hinzuhören, was sie sagen, um einfach mal zu schauen, wie kann man Dinge entwickeln.
Wobei neu heißt wirklich auch neu und heißt herausfordernd, heißt manchmal revolutionär, heißt nicht konform, heißt abenteuerlich. Also da bin ich mal sehr gespannt. Vielleicht ist die Zeit auch noch nicht reif, ich weiß es nicht. Wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Gut.
Okay, ihr Lieben.
Soweit. Teilt uns eure Meinung mit. Was denkt ihr? Wie rettet ihr die Szene, die Welt, die Gemeinden? Was ist euer Ansatz? Vielleicht habt ihr auch schon Ideen oder so. Dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns das irgendwie zukommen lasst.
Genau. Und nicht vergessen, dass ihr in den Formaten, wo ihr uns hört, dass ihr da ganz viele Sterne, ganz viele Daumen, ganz
viele, uns ein Like, ganz lasst uns ein Abo da.
Ja, genau. Das tut dem Postcard, dem Podcast, tut es gut. Irgendwie finanziell schwimmen wir gerade davon nicht im Geld. Müssen es auch zum Glück nicht, weil Norbi reich genug ist.
Ja, ja.
Und aber trotzdem schafft einfach jedes Sternchen, das ihr anklickt, schafft dann dadurch eine größere Verbreiterung, weil so dieses Social-Media-Ding einfach da funktioniert. Und das wäre was wir einfach damit auch bezwecken würden, dass es möglichst von vielen Leuten irgendwie so gehört und bewegt wird und dass es da an der Stelle irgendwie auch Segen bringen kann.
Das wäre sehr nice. In diesem Sinne,
hey Leute,
viel Ciao. Spaß. Thank you.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.